Mein Name ist Erika Pluha. Ich bin 1939 geboren, deswegen heiße ich auch Erika. Das war noch das Dritte Reich, das war noch vor dem Krieg. Und man hat mich öffentlich kennengelernt, weil ich Burgschauspielerin war. Und ich bin auch Sängerin meiner eigenen Lieder.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war, was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 2. von 4 Folgen mit Erika Pluha. Sie spricht über ihre Jugend in den 1950er Jahren, ihre Magersucht und ihre ersten Beziehungen. Sie erzählt davon, wie sie beschließt, eine Frau zu werden. Von den Anfängen als Schauspielerin nach der Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar und von ihrer großen Zeit am Wiener Burgtheater, dessen Ensemble sie jahrzehntelang prägte. Vor dem Beginn dieser Folge ein Hinweis. Erika Pluha spricht nun gleich offen über ihre Magersucht in der Jugend. Wenn dieses Thema für dich belastend ist, überspringe bitte die ersten Minuten. In den Shownotes findest du Infos darüber, wo Betroffene und Angehörige Hilfe und Beratung finden.
Ich habe schon ganz früh begonnen, Beauvoir zu lesen und Reventlow und also lauter Sachen, die mein Frausein mir eben geschildert haben und vor allem dann auch erlebend meine Mutter, die eigentlich mit dem Frausein und der Häuslichkeit auch nicht zufrieden war, die das gar nicht so liebend gern getan hat. Und dann habe ich eben auch noch, dann ging ich ins Kino und dann sah ich die Doris Day mit einem Schürzerl in der Küche und so. Also alles widersprach dem, was ich mir eigentlich bei der Simone de Beauvoir vorgestellt habe. Und wie man als Frau eigentlich werden sollte. Und es kam dann bei mir schön langsam, Schritt für Schritt, aber doch dazu, dass ich als klassischer Fall des Verweigerns, Frau zu sein, noch in dieser Gymnasialzeit so langsam in eine Anorexie, also in eine Magersucht hineingeglitten bin. Meine Eltern, die das langsam mitbekommen haben, dass ich aufhöre zu essen, waren konsterniert und konnten das auch gar nicht einordnen, weil damals nach dem Krieg ging es ja eigentlich darum, dass man schaut, dass man was essen kann und nicht, dass plötzlich eine kerngesunde Tochter aufhört zu essen. Also dieser langsame Ausbruch meiner Magersucht war natürlich damals etwas noch völlig Unübliches. Jetzt weiß das jeder. Damals haben meine Eltern sicher eher gedacht, ich bin verrückt geworden oder so. Also was einem damals eingefallen ist, ist höchstens das Irrenhaus oder so etwas. Aber Psychotherapie und Ding oder überhaupt, dass das Anorexie heißt und so. Das war, als ich aufgehört habe zu essen, einfach noch überhaupt kein Thema in der Gesellschaft. Und es war dann auch so, meine Direktorin hat gemerkt, ich werde immer dünner. Und diese Direktorin, sogar die, eine ganz kluge Frau, hat mich zu sich geholt in die Direktion und hat gesagt, Erika, bist du unglücklich verliebt? Daran erkennt man, wie wenig man eigentlich Bescheid wusste, was da los ist. Ich war wirklich der klassische Fall, man will nicht Frau werden. Denn dann kam noch dazu, damals, so mit 15 Jahren, bin ich mit einer Mitschülerin, die mich dazu aufgefordert hat, in die Tanzschule gegangen, Tanzschule Ellmeier. Und dort habe ich kennengelernt und mich verliebt in einen unglaublich hübschen, feschen Kerl, in den Heinz. Und ich habe mich auch verliebt und er war jung und ich war 15 Jahre alt und wir haben uns in Haustüren geküsst und alles Mögliche und meine Mutter war entsetzt und seine Mutter war entsetzt und so weiter. Und dann kam es aber dazu, dass diese meine Schulfreundin, also ich kann es ja, glaube ich, sagen, die hieß damals Traude Hanni und wurde dann die Traude Stöckel und ihre Tochter, die Barbara Stöckel, die ich also im ungeboren schon erlebt habe, hat ja jetzt eine Talksendung. Und in dieses großväterliche Stöckelhaus war ich dann einmal eingeladen mit dem wunderbar feschen Heinz. Und der wollte dort mit mir schlafen. Mein Körper hat nicht reagiert auf seinen Wunsch. Und ich bin davongelaufen und bin zu Fuß von Dornbach bis nach Floridsdorf in der Nacht nahezu nur zu Fuß gegangen. Dann irgendwann gab es auch schon irgendwelche Straßenbahnen und habe ihn nie mehr wiedergesehen.
Wir müssen hier kurz verdeutlichen, wie weit Erika Bluha läuft, um in dieser Nacht von Heinz wegzukommen. Von Dornbach nach Floridsdorf. Das sind rund 13 Kilometer. Dieser Tanzschulfreund Heinz wird Jahrzehnte später noch einmal eine Rolle in Erika Bluhas Leben spielen. Aber von dieser Begegnung erzählt sie erst in der 4. Folge.
Aber das hat meine Magersucht auch noch verstärkt, diese Verweigerung. Und ich war aber trotzdem, was man ja eigentlich bei anorexiekranken Mädchen, ich habe ja später einige kennengelernt, die sich bei mir gemeldet haben, um mit mir darüber zu reden, sind ja immer sehr ehrgeizige und sehr pflichtbewusste und sehr disziplinierte junge Mädchen. Ich war also weiterhin eine sehr, sehr gute Schülerin, also trotz dieser Magersucht. Und keiner hat es verstanden, ich selber auch nicht. Also meine Mutter, wenn wir irgendwo an der alten Donau schwimmen waren, und die hat geweint, wenn sie mich angeblickt hat. So, ich war wirklich dünn wie ein Skelett. Und ich weiß noch, ich war dann einmal alleine in der Wohnung zu Hause, weil es ergab sich irgendwie, dass alle irgendwie verreist oder weg waren. Und ich habe da selber einen Ofen noch Holzscheite hineingetan und es war Winter und es war kalt und ich saß neben diesem Ofen und ich habe irgendwo gewusst, dass ich mich umbringe. Also, dass ich dabei bin, mich zu töten. Es war mir irgendwie bewusst, das vergesse ich nie. Trotzdem war ich nicht in der Lage, in die Küche zu gehen, mir ein Brot zu nehmen und was zu essen. Das ging nicht. Also, das ist eine schauerliche Krankheit. Es war Sommer und meine Eltern haben sich eingemietet in Unterach am Attersee bei den Geschwistern Schönbichler in einem Haus nahe am See für die Sommerfrische. Damals ich mit dem Fahrrad, weil ich habe manchmal dürr und dünn, wie ich war, auch mit Freundinnen Fahrradtouren gemacht. Ich kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, woher ich da noch irgendwo eine Kraft genommen habe. Aber ich fuhr per Fahrrad von Wien bis nach Unterach. Bin ich gestrampelt über die Straßen. Und ich kam dort an, schrecklich ausgemergelt und kaputt. Diese zwei Frauen, dieses Schwesternpaar, haben zu mir kein einziges Mal gesagt, oh, wie schaust denn du aus, wie dünn bist denn du? Haben nie gesagt, iss doch was. Die haben das mit einer wunderbaren, natürlichen Intuition, haben die einfach das überhaupt nicht erwähnt. Diese zwei Schwestern, denen kann ich nur aus tiefster Seele dankbar sein, nach wie vor. Die eine ist dann immer ab und zu ein bisschen bergauf gestiegen, da hatten sie eine Almhütte und ich habe sie begleitet und sie hat gemolken und dann hat sie mir ein Glas Milch gegeben und ich habe mir gedacht, das ist eh nur Milch, aber das war eine wahnsinnig fette und nahrungsreiche Milch. Ich habe also diese Milch getrunken und die hat mir da oben immer nur Liebesgeschichten erzählt, in wen sie verliebt war und dann doch nicht geheiratet hat und Ding und so weiter. Die andere war eher die häusliche, die hat dann begonnen, irgendwann mal wahrzunehmen, dass wenn sie so kleine Fleischlaberl macht, so ganz magere, kleine, dass ich dann ab und zu nach so einem Laberl greife. Daraufhin standen da immer so Schüsseln mit diesen kleinen, sehr trockenen Fleischlabern und das habe ich dann auch ab und zu gegessen. Außerdem war es ein so schöner Sommer. Hinter dem Haus gab es eine Wiese, Obstbäume und einen Pfad an den Strand. Und dort stand ein Boot. ein Holzboot. Ich bin also mit dem Boot bei dem wunderbaren Sommerwetter auf den See hinaus und habe gerudert, bin gelegen in der Sonne, bin ein bisschen gebräunt, habe gegenüber das Gebirge gesehen. Also heilend zu dem Verhalten dieser wunderbaren Schwestern kam eben noch dieser schöne Sommer. Außerdem wurden sie besucht vom Herrn Hunzinger. Und dann habe ich gemerkt, alle beide waren verknallt in den Herrn Hunzinger. Dann habe ich mich auch noch ein bisschen irgendwie in den Herrn Hunzinger verknallt. Also diese ganze Sommerzeit war der Beginn meiner Heilung. Und bis zur Matura hin war ich eigentlich wiederhergestellt. Also ich habe trotzdem mein ganzes Leben lang nie kochen gelernt. Und ich esse ganz normal bis heute, aber so von so Kochsendungen und Kochereien und wo man essen geht, und da bin ich bis heute eher nicht sehr daran beteiligt. Nachdem ich also meine Magersucht, meine Anorexie überwunden hatte und wirklich auch zur Frau wurde, lernte ich bei einer Professorin, die so ein offenes Haus führte, einen Chemiestudenten kennen. Karl Ferenczi hieß er. Es war genau so um die Matura-Zeit. Es war Ende Gymnasium so. Und dieser Karl Ferenczi war ein sehr, sehr sympathischer Mann. Und er war selber ein bisschen betrügt, weil er hatte einen ungarischen Vater, der ihn irgendwie verschmäht hat und lebte in Wien, bei so Pflegeeltern in einer Gemeindebauwohnung, und hat sich irgendwie errappelt, selber also Chemie zu studieren. Also auch einer, der was Schwieriges hinter sich hatte. Und dann hat er gearbeitet als Volontär in Dürnkrut, weiß ich noch, in einer Zuckerfabrik. Und da habe ich mich entschlossen, fuhr mit der Eisenbahn nach Dürnkrut, dachte mir, ich werde jetzt zur Frau. Ich habe mir das so wirklich vorgenommen, weil das auch so ein netter Mann war. Und mit Karl Ferenczi in einer Untermietzimmer in Dürnkrut wurde ich also zur Frau. Ich habe es nicht in Erinnerung als berauschend, aber es ist geschehen. Also gut. Ich war zufrieden, er war nett, Ding. Wir standen dann am Dach der Zuckerrohrfabrik und der Wind hat geweht, und ich neige schon immer ein bisschen zur Romantik irgendwie. Ich habe mir gedacht, ha, jetzt bin ich Frau. Und dieser Karl Ferenczi blieb auch noch eine Weile mein Freund. Und da muss ich sagen, ich sag ja immer, manchmal wird man mit dem Schwert geschlagen oder man ist selber das Schwert in Beziehungen. Also bei dem Karl, als ich dann in der Schauspielschule war und unter den jungen Schauspielern und mir da auch einer gut gefiel, habe ich diese Beziehung beendet. Und das war für ihn sicher sehr schmerzlich. Ich habe es sehr bewusst getan, und wir haben uns verabschiedet an der Mauer zum Lainzer Tiergarten, und er fuhr mit dem Motorrad davon. Vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 10 Jahren, man weiß im Rückblick nie wie lange. Jedenfalls bekam ich einen Anruf. Ein Verwandter von Karl Ferenczi rief aus Amerika an. Also Karl Ferenczi wurde in der USA ein ganz berühmter Chemiemensch. Also hat dort wirklich eine Karriere gemacht, ist verstorben und hat in irgendeinem Nachlass alle meine Briefe und Fotos, also hat für die Erika Pluha das hinterlassen. Und das hat er gefragt, ob er mir das mailen kann. Ich war so gerührt, und ich habe das auf gemailt. Der hat alles, weil wir haben natürlich in der Zeit Fotos, es gab es natürlich, der hat das alles aufgehoben. Und dazu kommt noch, dass ich, was ich fast nie tue, bin dann ins Internet, also in meinen Laptop gegangen, habe Karl Ferenczi, und was habe ich gesehen? Wie man die Asche, wie seine Familie die Asche vom Karl Ferenczi ins Meer streut. Das sah ich in einem Video. Man kann natürlich glauben, ich schwindle, wenn ich so Sachen erzähle, aber ich schwindle nicht. Das stimmt.
Erika Bluha beendet ihre erste Beziehung mit dem Schwert. Der unbedingte Wille zur eigenen Unabhängigkeit ist schon damals ihr innerer Kompass. Doch um zu verstehen, woher dieser unerschütterliche Drang zum Theater kommt, gehen wir noch einmal zurück in die 1940er Jahre. In ihre Kindheit im zerstörten Nachkriegs-Floridsdorf. Denn dort, inmitten von Schutthaufen am Rande der Stadt, baut sich das junge Mädchen eigenhändig ihre allererste Bühne.
Und in diesem ländlichen Bezirk, ja, hatten wir auch neben unserem Haus noch so eine, wir nannten das Spielplatz, war einfach so eine Wiese, obwohl da auch so ein Hügel war, der so aufgeschüttet war, noch aus Schutt und so, der war so bewachsen. Und dort habe ich dann schon sehr bald mit den anderen Kindern des Hauses Theateraufführungen gemacht. Wir haben da eine Bühne gebaut auf diesem Abhang. Am Misthaufen haben wir das genannt. Also am Misthaufen hatte ich meine erste Bühne gebaut und unten haben die Bewohner Stockerln oder irgendwas mitgenommen, haben uns zugeschaut und ich habe was inszeniert. Und da ich in der ganzen Zeit auch schon im Gymnasium Stücke inszeniert habe, vor allem habe ich sehr erfolgreich am Gymnasium das Märchen Zwerg Nase habe ich dramatisiert und aufgeführt, dort im Zeichensaal oder so. Und was habe ich gespielt in diesem Stück? Die Hexe. Und in meinen ersten eigenen Liedern gibt es das Hexenlied, wo ich anfange mit einem grässlichen Gelächter und dann also hässlich und wild, so wollte ich sein als Kind und niemals die schöne Prinzessin. Das war der Refrain. Und dann hat mich später, als ich schon besser drauf war, hat meine Direktorin mich zum Beispiel auserwählt, wenn das Burgtheater in die Schulen kam. Die haben dann auch im Zeichensaal was aufgeführt. Und dann stand ich vor diesem Saal mit Blumen und wenn es am Ende war, musste ich einem Schauspieler Blumen reichen. Und da kam auch ein Schauspieler und der hat meine Direktorin diesem Schauspieler hat gesagt, ja, und sie will ja Schauspielerin werden. Und dieser Schauspieler hat gesagt, ah, ja, gut, aber das ist ein sehr ernster Beruf. Und er hat mir so unerhört hochtrabend, hat er mir erzählt über die Schauspielerei. Er war 2 Jahre später, kann ich sagen, oder 3 Jahre später, mein Partner in einem Stück und hat eine ganz kleine Rolle gespielt, ich schon eine größere. Aber ich war sehr beeindruckt und ich habe mir vorgenommen, ich mache die Aufnahmsprüfung im Reinhardt-Seminar. War aber auch, glaube ich, ziemlich klug, weil ich immer gesagt habe, wenn ich durchfalle, studiere ich Bodenkultur. Diese Prüfungen fanden statt im Schönbrunner Schlosstheater, weil das Reinhardt-Seminar liegt ja dort in der Nähe, in einem Palais. Und dann kam ich dorthin und der ganze Platz vor dem Schönbrunner Schloss war voller hübscher junger Frauen und also lauter Prüflinge standen da herum. Und man wurde da einer nach dem anderen gebeten vorzusprechen. Und damals kam mir zum Beispiel schon entgegen eine junge Grazerin namens Marlies Moitzi, die kam mir entgegen mit so hoch à la Brigitte Bardot, die Haare und aber doch auch ein bisschen so existenzialistisch angezogen mit flachen Schuhen, aber von einem Burschen irgendwie begleitet und schön. Da habe ich mir gedacht, also ich komme da sowieso nie durch.
Das Max-Reinhardt-Seminar ist damals wie heute die elitärste Schauspielschule im deutschen Sprachraum. Die attraktive Konkurrentin der Prüfung, Marlies Moitzi, wird später unter dem Namen Marisa Mell als Filmdiva Weltkarriere machen. In der Jury sitzt Susi Nicoletti, die gefürchtete und geliebte Schauspieldoyenne, die über Jahrzehnte Weltstars ausbilden wird. Nicoletti ist mit dem mächtigen Theatermann Ernst Häusermann verheiratet, der kurz darauf Burgtheaterdirektor wird. Und ebenfalls unter den Lehrern Fred Liewehr. An der Burg der Inbegriff des charmanten Frauenhelden.
Im Nachhinein hat die Susi Nicoletti, die damals in der Jury saß, die hat schon damals eine Notiz gemacht über mich, als ich vorgesprochen habe. Das hat sie mir dann viel später, als wir uns gut kennengelernt haben, gezeigt. Also zum Beispiel der Susi Nicoletti habe ich in meiner Unhübschheit einfach in dem, was ich vorgesprochen habe, sehr gut gefallen. Und ich habe damals auch, glaube ich, gar nicht so schlecht mir ausgewählt einen Monolog der Johanna von Bernard Shaw. Ich weiß jetzt nur noch, dass das ist ihr Monolog vor einem Tribunal. Und ich habe mir das irgendwie so ausgedacht. Ich habe ja die Jury vor mir. Und da kann ich meine Angst irgendwie umleiten. Jedenfalls kam ich durch und wurde dann Schülerin am Max-Reinhardt-Seminar. Susi Nicoletti war meine Lehrerin. Fred Liver war einer meiner Lehrer, der uns immer nur gesagt hat, der hat uns die Monologe irgendwie vorgesprochen. Den habe ich später sehr gut kennengelernt. Sogar war Fred Liver später noch, also ich bin hier in dieser Erklärung meiner Vergangenheit unheimlich offen, nur es macht ja niemanden etwas aus. Fred Liver, weil meine Mutter ihn durch mich kennenlernte, war noch ein Freund meiner Mutter. Die hatten noch was miteinander. Also, liebe Mutter, lieber Fred Liver, seid mir nicht böse, ich habe das jetzt noch berichtet in einem Podcast. Dann hat Susi Nicoletti auch begonnen, was auch eine Neuheit war und ganz unüblich. Sie hat versucht, die jungen Schauspieler und Spielerinnen, ich hasse dieses Innen, weil das ist eine reine Äußerlichkeit, die nichts am Frausein verändert, spreche ich jetzt zu später Stunde im hohen Alter, sage ich, bitte seid nicht blöd mit den Äußerlichkeiten, sondern schaut lieber darauf, dass Frauen für dieselbe Leistung gleich viel Geld bekommen. Schnitt wieder zurück in meine Jugend. Die Susi hat gesagt, es gibt Musicals. Ihr müsst das auch erlernen. Und das war sehr, sehr neu damals und war aber sehr von den jungen Schauspielschülerinnen und Schülern unglaublich mit Begeisterung aufgenommen, dass sie singen lernten und tanzen lernten und dass wir sogar ein Musical aufgeführt haben. Da ist mir wieder etwas in den Schoß gefallen. Ich wurde dann nach meiner Magersucht sehr kräftig, also nicht dick, aber kräftig. Und alle haben vorgesungen, weil die Susi plante das Musical Kiss Me, Kate. Nach Shakespeare, die Katharina. Und ich habe mich überhaupt nicht darum beworben, denn mein Stimmprofessor dort an der Schule, der hat versucht, mein tiefes Organ ein bisschen in die Höhe zu bringen, weil ich habe einfach nur mit einer sehr dunklen, ich war nur dunkel. Also ich mit meiner tiefen Stimme habe mich überhaupt nicht darum bemüht, vorzusingen oder habe mich gar nicht für diese Kate interessiert. Dann kam die Susi Nicoletti und hat gesagt, Erika, singe etwas. Ich war völlig verzweifelt, habe ich gesagt, ich werde mir für morgen, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, habe ich gesagt. So hat die Zara Leander gesungen mit tiefer Stimme. Naja, versuch. Und dann ist mir eingefallen, so ein Bergwerksarbeiterlied. People say men are made out of mud. So irgendwie. Die Susi hat so gelacht. Ich kann mich noch daran erinnern und ich habe mir gedacht, sie lacht mich aus. Und sie hat nur gesagt, und du spielst die Kate. Und ich habe wirklich mit einem tiefen Organ, und das kam dann sehr gut und sehr humorvoll an, wenn die sich gegen das Mannsein verwehrt, gibt's ja das Lied Nur kein Mann, ich brauche keinen, auch nicht dann und wann. Und da habe ich gesungen, nur kein Mann, also ganz tief, ich brauche keinen, auch nicht dann und wann. Also ich war dann als Kate in Kiss Me Kate mit dieser tiefen Stimme und die Susi hat das also einfach so mir zugeteilt. Aber sie hat mir dann auch noch zugeteilt, dass ich in Was ihr wollt im Schönbrunner Schlosstheater die Viola gespielt habe. Und die Susi Nicoletti hat ihren Mann, Ernst Häusermann, der aus der Emigration zurückgekommen war und eigentlich den österreichischen Rundfunk begründet hat. Der österreichische Rundfunk war noch so amerikanisch, war eigentlich noch ein amerikanischer Sender. Der hat sich aber dann mehr etabliert und wurde in dieser Zeit plötzlich Burgtheaterdirektor. Daraufhin hat diese Susi Nicoletti den Ernst Häusermann höchstwahrscheinlich gezwungen, sich was ihr wollt, mit mir als Viola anzusehen. Und ich wurde im zweiten Jahr Schauspielschule ans Burgtheater engagiert. Also dieses Burgtheater war überhaupt schon immer etwas, das mich von Jugend an irgendwie begleitet hat. Denn als ich eben ganz jung war, meine Oma in der Schlösselgasse, die hat mir schon ganz früh am Rathauspark sitzend auf einer Bank das noch ganz kaputte Burgtheater gezeigt, also das noch vernagelt und vom Krieg zerstört und war, hat sie mir gesagt, ja, und sie hat dort Sachen gesehen, wie sie ein junges Mädchen war und dieses Burgtheater. Und irgendwie glaube ich, ich habe es mir jedenfalls entweder nachher eingebildet oder war das wirklich so, es war in mir schon so der Gedanke da, da möchte ich auch mal sein. In der Zeit meines Gymnasiumsbesuchs wurde das Burgtheater wiederhergestellt. Und als das Burgtheater eröffnet wurde, war ich nämlich als, also von allen Schulen wurden die obersten VertreterInnen und Vertreter aufgefordert, hineinzugehen. Und ich habe also die Eröffnungsvorstellung im Burgtheater auch erlebt. Also wie jetzt wieder nochmal das Burgtheater so auf mich zukam, dass ich dort schon hinein sollte als Elefin, da war das für mich schon irgendwie wie eine Bestimmung.
Die Elefin Erika Bluha spielt an der Burg von Anfang an große Rollen. Eine Inszenierung des jüdischen Exilrückkehrers Ernst Lothar führt das Ensemble auch zu einem Gastspiel nach Meran. Mit auf Tournee sind Lothars Ehefrau, die Schauspielerin Adrienne Gessner und Kollege Michael Janisch. Mit ihm plant Erika Bluha eigentlich einen Motorradausflug, doch die Theater Doyenne hat andere Pläne.
Und diese Adrienne Gessner, die, an die sich jetzt natürlich auch kein Mensch mehr erinnert, die kannte ich schon als eine mich sehr quälende Person. Ich wollte mit dem Michel auf die Alm fahren und dann sagt plötzlich diese Adrienne zu mir, wollen Sie nicht mit mir Mittag essen? Ich konnte das nicht absagen. Dabei war sie die, die mich dauernd hinter der Bühne mit Husterei gestört hat und so. Sie war wirklich eine Giftspritze für mich. Aber da habe ich natürlich Ja gesagt und so. Ging mit Adrienne Gessner essen, war höflich und sie hat sich mit mir unterhalten. Und sofort hat sie gesagt, Kleine. Also ich muss Ihnen sagen, so früh mit diesen großen Rollen an diesem großen Haus, das geht wirklich nicht. Sie gehören in die Provinz. Das müssen Sie sich merken. Das darf für Sie nur ein Übergangsstadium sein. Sie müssen in die Provinz. Ich sage euch, da wusste ich, ich gehe nicht in die Provinz. Und meine Provinz habe ich auch am Burgtheater erlebt, wenn man schon unbedingt die Provinz braucht. Und ich blieb ab da 40 Jahre am Burgtheater. Wobei ich sagen muss, ich habe dann später das Buch vom Ernst Lothar gelesen. Die beiden sind emigriert. Er war Jude und sie war nicht Jüdin und ist mit ihm emigriert. Und beide haben so Englisch gelernt, dass er ein Buch schreiben konnte auf Englisch und auch einen Verlag gefunden hat und dass sie am Broadway als Schauspielerin in einem Jahr als die beste Schauspielerin gekürt wurde. Also ich habe diese zwei für mich damals auch schon Euden Leid und oh Gott, also gut, macht man es halt noch mit ihnen und ist man höflich und ist die Kleine und so. Das waren wunderbare Leute, aber das habe ich erst hinterher lesend erfahren.
Gemeinsam mit Erika Bluha wechselt auch Studienkollege Achim Benning direkt vom Reinhardt-Seminar in das Burgtheater. Während sie zum Star des Ensembles avanciert, wird Benning später als Direktor das einstige Hoftheater politisieren und radikal öffnen.
Als Elefin habe ich auch wirklich das uralte Burgtheater noch erlebt, wo man wirklich noch getönt hat, wo es wirklich noch so war, dass gerade der Schauspieler nicht mit Handschuhen aus der Kutsche gestiegen und auf die Bühne gegangen ist. Aber ich habe wirklich den Wandel dieses musealen Theaters zu einem lebendigen Theater, und das muss ich jetzt sehr betonen, das habe ich miterlebt. Denn mein Freund Achim Benning, der mit mir auch Eleve am Burgtheater war, wir haben dann beide begonnen, nicht nur die winzigsten Rollen, also wirkliche Rollen zu spielen. Und er wurde auch Regisseur und auch Direktor. Und unter dem Regisseur Achim Benning habe ich wirklich so wunderbare Arbeiten erlebt, die von einem Publikum so quittiert wurden, dass zum Beispiel in Gorki Sommergäste, da wurde das Bühnenbild so ein bisschen ins Zuschauerraum hineingebaut. Also es war eine wirklich wunderbare Inszenierung und ich als die Hauptfigur hatte dann einen Monolog oder ein Gespräch mit Kurt Sowinetz, der mir gegenüberstand, und ich konnte all meine erste politische Erfahrung und alles in einem Dialog loswerden auf der Bühne, indem ich also diesem Kurt Sowinetz entgegengeschrien habe, dass wir alle nur so Sommergäste sind, die sich um nichts kümmern, die sich nicht um Politik kümmern, die sich nicht um die Armut kümmern. Also all das war so von mir gespielt, dass ich sehr oft aus vollem Burgtheaterhaus einen Zwischenapplaus bekommen habe. Also so, und das betone ich jetzt sehr, so sehr hat sich dieses Theater nämlich wirklich ins Heute, in die Gegenwart und in ein wunderbares Theater entwickelt. Mein Gott, was ich alles erzählen kann. Ich war die erste Nackte am Burgtheater. In dem Stück Akrobaten von Harold Pinter, das ein englischer Regisseur inszeniert hat, der bei den Proben zu mir sagte, Erika, I have to say, Diana, she was naked. Da hat er die Diana Rigg gemeint, falls sich noch irgendwer an sie erinnert. Die hat in England diese Rolle gespielt und war nackt. Dann habe ich mir gedacht, also wenn die Diana Rigg naked war, habe ich mir eine Choreografie ausgedacht. Und ich wurde auf die Bühne gerollt auf einem Sofa, das war wie so ein Eisbärenfell, und lag da nackt. Also meine ganze Rückenfront war zu sehen. Dann bin ich aber in einen Mantel also, geschlüpft mit lauter Straußenfedern. Also vorn hat man überhaupt nichts gesehen. Nur mich so liegend. Das war so eine Sensation, dass man mir gesagt hat, im Akademietheater, die Plätze, wo man gut auf meinen Popo hinunterschauen konnte, waren sofort ausverkauft. Und dann war ich auch noch so kühn, Fotoprobe. Dürfen Sie? Man dachte, wenn schon, dann wurde auch dieses Foto gemacht. Ich da so. Es waren dann Jahre danach sachliche Berichterstattung über mich. Was war für ein Foto dabei? Ich auf dem Eisbärenfell nackt.
1986. Erika Bluha ist bereits seit mehr als 25 Jahren Burgschauspielerin. Folgt Klaus Peymann auf Achim Benning. Peymann, der als radikaler Theaterrevolutionär aus Deutschland kommt, gilt als Meister der Provokation und des politischen Skandals. Während er das Haus medienwirksam umkrempelt, steht das Ensemble dem neuen Direktor skeptisch gegenüber.
Also, es ist wirklich so erstaunlich, dass jemand späterhin behaupten konnte, er hätte das Burgtheater erneuert. Und dann kam Peymann. Und da wurde medial ein Zirkus aufgeführt, dass es die alten Burgschauspieler gibt und jetzt kommt die neue Welle dabei. Dabei gab es in meinem Burgtheater lauter Schauspieler aus der BRD. Auch zum Beispiel aus der DDR haben sie gespielt unter Achim Benning. Wunderbare, nicht wienerische und nicht österreichische Schauspieler. Das Theater war wunderbar, aber wie das so medial sein kann, der Klaus Peymann war ein Meister im Bedienen der Medien. Und damals war das ja auch noch nicht mit Social Media, sondern der hat gewusst, alle Journalisten für sich zu begeistern. Und es gab dann eben auch junge Leute, die dann geglaubt haben, was er gesagt hat. Und dann gibt's auch diese Schnelligkeit des Vergessens. Und plötzlich war Klaus Peymann, hat das Burgtheater erneuert. Und dazu muss ich auch noch jetzt rückblickend sagen, dass dieser Klaus Peymann, als er begonnen hat, auch mich, die Erika Bluha, ganz gern vernascht hätte. Wogegen ich mich aber absolut verwehrt habe, sondern ich war ein Teil der Ensemblevertretung und wir haben ganz offiziell als Ensemblevertretung Peymann abgelehnt. Er wurde aber trotzdem Direktor. Also dann hat er aufgehört, mich anmachen zu wollen, sondern ich wurde seine Feindin. Dann wurde ich 50 Jahre unter seiner Ägide und habe aus diesem Grund zu meinem 50er im Gmorkeller, das ist das Restaurant, gibt's ja jetzt noch und Gott sei Dank schaut es fast noch immer aus wie damals, aber damals war die Chefin die Grete Nowak mit ihrer Schwester. Ich habe dieses Lokal fast entdeckt, weil als ich begonnen habe, haben da nur mal nachher ein paar Burgschauspieler an der Theke was getrunken. Jetzt ist es ein Innenlokal und ich habe bei der Grete Nowak auch oft schon meine ersten Bücher und Platten präsentiert. Und meinen 50er habe ich bei ihr gefeiert und habe alle eingeladen, auch das ganze Ensemble und alle die Technik und alle habe ich eingeladen. Und es wurde auch in den Medien dann auch darüber berichtet. Und dann war Franz Vranitzky, unser Bundeskanzler, wir haben uns sehr gut verstanden, und er kam groß und fesch und mit einem Leibwächter. Und er klopft an das geschlossene Lokal Gmorkeller und die Grete Nowak macht auf und sagt, nein, wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Und er musste sagen, entschuldigen Sie, ich bin Ihr Bundeskanzler. Also der war auch bei mir eingeladen. Und damit war für mich das Kapitel Peymann eigentlich auch erledigt. Dann war ich ja auch bald 60 und mit 60 habe ich ein eigenes Abschiedsfest gefeiert. Und es war damals auch eine wunderbare Gorki-Aufführung, Kinder der Sonne. Das hat auch noch Achim Benning inszeniert. Und diese Vorstellung wurde zu meinem 60. Geburtstag gezeigt. Und dann bin ich selber auf die Bühne und alle das Ensemble mit mir. Und ich habe selber meine Rede gehalten. Also es war ein kolossales Ende eigentlich meiner Burgtheaterzeit. Vor allem auch, weil meine Tochter Anna gerade noch gelebt hat. Und sie hat hier in diesem Haus, in dem wir uns jetzt befinden, ein großes Fest ausgerichtet. Und Susi Nicoletti, die auch in dieser Vorstellung schon sehr alt, aber mitgewirkt hat, die hat auch lauter Blinis und russische Spezialitäten zu mir ins Haus gebracht. Und jeder, der wollte, kam. Also mein 60er und mein Abschied vom Burgtheater war wirklich sehr, sehr geglückt. Und ich habe dann unten auch Musik gehabt und habe getanzt. Habe die ganze Nacht durchgetanzt, ein Lied, I Will Survive.
Eine Frage hätten wir dann doch noch. Was ist ein gutes Leben?
Der große Philosoph und Therapeut Viktor Frankl hat gesagt, es gibt nur anständige und unanständige Menschen. Und letztlich stimme ich ihm so zu. Und ich glaube, ein gutes Leben ist ein Leben, das man mit Anstand geführt hat.
Das war die zweite von 4 Folgen mit Erika Bluha. In der nächsten Folge erzählt sie von ihrer Ehe mit dem schillernden Draufgänger Udo Grocksch, einem Mann, der später im Zentrum des größten Polizskandals Österreichs stehen sollte. Es ist die Geschichte einer Emanzipation im Porsche, von großen Affären, dem schwersten Schicksalsschlag ihres Lebens und wie ein Junge aus der Westsahara ihr den Lebensmut zurückgab. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.